FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast und viele haben sich wieder dran gewöhnt. Auch im Jahr 2024 sitzt mir ein gut aussehender, lachender und vor Wortwitzen strotzender Mann gegenüber. Hallo Markus.
Björn, hallo.
Wie ist dein Abend bisher gelaufen?
Erstklassig, tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ich besichtige mit Wonne, wie die Sonne immer später hinter dem Horizont verschwindet.
Oh, das ist sehr schön,
dieser, ja. dieser Ende Februar, diese zweite Februarhälfte, die jetzt eingeläutet wird. Ich glaube, morgen geht's los. Oder nee, heute. Wir haben ja nur wenige Tage im Februar. Das heißt, dann sind wir so über diesen Berg rüber und dann wird, das ist für mich dann immer schon der Frühling. Also um den 20. Februar ist dann so der erste Tag, wo ich dann denke, Mensch, jetzt könnte es eigentlich so Frühling sein.
Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Eine Frage haben wir eben in der Vorbesprechung kläglich vernachlässigt. Hast du heute ein Kaltgetränk ein Zimmertemperaturgetränk?
Nichts Alkoholisches. Ich muss nachher noch auf dem Fahrrad sitzen und dann, sobald ich irgendwie lenkende Dinge in der Hand habe und am Straßenverkehr teilnehme, gibt es eine Regel. Leider.
Du bist wie immer ein gutes Vorbild auch für unsere jugendlichen Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, wie viele wir davon haben, aber der Wille zählt.
Ich sag's immer so, der alte Satz vom Kölner Karneval, mindestens einen Finger weg vom Alkohol.
Das ist absolut korrekt. Ich sage, also da muss man auch eisern aufpassen. Und es gab ja auch mal eine Armlänge Abstand. Ne? Das war ja die zweite, die war aber nicht an Karneval. Wir haben uns heute, und das bildet eigentlich eine schöne Brücke zu dem, was wir gerade besprochen haben, mal vorgenommen, dass wir mal ein wenig beleuchten, welche politischen Handlungsfelder denn im Moment die Bundesrepublik so bewegen. Und von einem kommen wir, glaube ich, nicht weg. Es ist auch in den Medien heute wieder recht präsent, nämlich das Thema Energie, Energiewende, Energieverfügbarkeit und Energiepreise, ja relativ eng verbandelt. Heute aktuelles Ereignis, der Cicero hat erfolgreich gegen das Wirtschaftsministerium geklagt, dass doch bitte die Atomkraftakten der damaligen Entscheidungen herausgegeben werden, was ja schon mal sehr, sehr spannend ist, dass man das nicht so gerne wollte.
Ja, man will die Bevölkerung nicht verwirren. Ich halte das auch für richtig, denn die sollte nicht durch Daten, auf gar keinen Fall. Informationen, Daten und Tatsachen sind nichts für das einfache Volk.
Ja, okay.
Aber wir können das ja heute vielleicht ein bisschen ändern.
Also möchtest du damit sagen, dass du dich dieser Meinung nicht 100%ig anschließt, dass Daten, Fakten und Tatsachen vielleicht für den einen oder anderen doch geeignet werden?
Ja, ich sag's mal so, ne? Soll der Pöbel doch Atomkraft fressen? Nein, also das hat Marie Antoinette ja nie gesagt. Das ist sie ja von Rousseau angeblich in den Mund gelegt worden. Also auf das Allerschmählichste, weil man ja den Adel damals irgendwie diskreditieren wollte. Also sie hat nie gesagt, wenn es nicht genug Brot gibt, sollen die Leute doch bitte Kuchen essen. Das hat man sich wirklich ausgedacht. Aber so ein bisschen klingt das immer so, als ob die politische Adelsschicht dann doch denkt, so gewisse Informationen sind einfach nichts für das Volk und dann sollen die doch den Strom aus der Steckdose nehmen.
Ja, problematisch ist, wie der ein oder andere physikalisch Gebildete vielleicht erahnt, der kommt da gar nicht von alleine hin. Sondern es gibt ja durchaus etwas komplexere Zusammenhänge, wie denn dieser Strom zur Verfügung gestellt wird und wie er bereitgestellt und geregelt werden muss.
Der Strom ist ja eine Sau, das muss man ja ehrlich sagen. Der fließt ja noch nicht mal
sehen.
Ja, der fließt ja noch nicht mal wie auf dem Schaltschema von Plus nach Minus. Damit geht ja eigentlich das ganze Drama schon los. Er macht ja an gar keinem Tag das, was er soll. Die Sau fließt von Minus nach Plus. Und auf jeder Zeichnung ist es, glaube ich, andersrum. Das hat mich also als Student Schon immer fasziniert.
Das kommt aber natürlich auch darauf an, ob du Elektrotechniker oder Physiker bist, ne? Ob das von Minus auf Plus auf Plus am Minus.
Und ob du Franzose bist. Das ist
verschiedene Wahrnehmung der Welt.
Und ob du Franzose bist. Mir hat mal jemand erklärt, dass diese Drei-Finger-Regel in Frankreich genau seitenverkehrt ist, damit ihr mit der linken Hand die Drei-Finger-Regeln machen könnt und mit der rechten Hand aufschreiben, was sie gerade in den Fingern links gesehen haben. Und das fand ich wieder genial. Ich meine, ihr kennt noch diese Drei-Finger-Regel, ja? Der Strom fließt in die eine Richtung, auch, ne? Das Magnetfeld in die dritte, Lorentzkraft in die nächste. Und mehr als drei Richtungen, so viel mehr haben wir ja nicht im Raum. Aber dass man das dann den Strom andersrum dreht, damit man das mit der linken Hand machen kann und rechts wieder schreiben, klappt natürlich nur bei Rechtshändern.
Da hast du dann vielleicht noch zwei verschiedene Regeln.
Ja, aber damit fängt es an mit dem Strom. Das nicht, es geht ja weiter. Wenn du jetzt Leuten sagst, du, der Strom im Haushalt, der springt ja auch noch immer von links nach rechts und wieder rechts nach links und die Glühbirnen flackern, nur sieht man es halt nicht. Das sind alles so Gemeinheiten, die, wenn wir ganz ehrlich sind, der einfache Bürger und die einfache Wahlbürgerin vielleicht gar nicht immer auf dem Kalender haben. Wer denkt denn schon den Strom? Und mal ganz im Ernst, was gab es widerlicherer als das widerlicher, noch nicht steigerbar ist das nicht, als das Zeigerdiagramm im Elektrotechnikstudium?
Ich wüsste, super.
Mir fällt nicht viel Gemeineres ein.
Doch, wie heißt es? Warte, ich muss überlegen. Smith-Diagramm. Antennenimpedanzanpassung.
Oh, das ist mit vielen Kreisen.
Ja, genau.
Und das ist toll. Das ist auch optisch sehr schön.
Ineinander liegen. Optisch sieht das super aus. Es versteht nur halt eine, sage ich mal, sehr eingeschränkte Menge von Personen nur. Das ist die Schwierigkeit, ja. Aber ansonsten ist das, da haben sich schon viele schlaue Menschen sehr viele schlaue Dinge ausgedacht.
Auch von Adam Smith, ne? Die unsichtbare Hand der Elektrotechnik.
genau, der Erfinder des elektrischen Kapitalismus.
Jetzt wird's sehr nerdig. Jetzt wird's wirklich sehr, sehr nerdig.
The Wealth of Kondensators.
Du hast das jetzt auf einen Satz kondensiert. Ohne jeglichen Widerstand. Aber komm, wir wollen jetzt vorwärts.
Auf dem Gebiet bin ich eine Kapazität.
Okay, lass uns im Stromfluss bleiben.
Ja. Genau. Fangen wir doch mal an. Was macht denn dieses Thema, also außer, dass der mal so rum und so rum läuft und bei Wechselstrom sowieso? Ja. Was macht denn das Thema, ich nenne es mal Stromerzeugung, Stromverteilung, noch so komplex? Also ich glaube, ein Faktor, der vielen gar nicht so bewusst ist, dass Einspeisung und Entnahme ja nicht vollständig entkoppelte Tätigkeiten sind, sondern dass genau das ausgeregelt werden muss. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran, es gibt ja so Uhren, die klassischerweise so an Bahnhöfen oder sowas hängen, die quasi als Oszillator die 50 Hertz Netzfrequenz haben. Die mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, 2019 oder sowas oder 2020, da gab es irgendwo, ich glaube in Bulgarien, leichte Verwerfungen mit der Einspeisung und die Netzfrequenz war immer an der unteren Grenze der Toleranz, war irgendwie so bei 49,8 oder sowas.
Und zum ersten Mal sind in Deutschland dann die Züge pünktlich angekommen oder was war die
Nein, das ist so schlimm, war es dann auch wieder nicht. Du hast tatsächlich gemerkt, dass die Abweichung der Uhren massiv angestiegen ist. Also ich habe zum Beispiel hier oben das ist ein gutes Beispiel, ich habe am Backofen ist eine Uhr und da hast du gemerkt, dass die dann halt hat schon so ein paar Tage gedauert, aber dass sie dann halt immer ein bisschen nachgegangen ist und dass du die dann nachjustieren musstest. Und das ist genau der Effekt, der dann eintritt quasi, wenn nicht genug Leistung eingespeist werden kann.
Respektive, war also kein Schweizer Backofen, das wolltest du uns damit sagen. Denn dann wäre
Es ist ein schwedischer Backofen.
Ja, siehst du.
Ja,
aber das ist tatsächlich so. Also ich glaube, was ich, um mal für zwei Sekunden kurz ernst zu werden, was glaube ich wirklich viele Leute unterschätzen, ist, wie eng eigentlich dieses Stromnetz in seiner Darbietung geregelt werden muss. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, dass es halt, das war einer der Faktoren, auf den ich auch hinaus wollte, ist vor allen Dingen halt entgegen der häufig kolportierten Meinung keine wirkungsvollen Speicher gibt, um das Ganze zu entkoppeln.
Ja, es gibt tatsächlich, wenn wir jetzt ganz präzise sind, es gibt ja eine Form von Speichern, die tatsächlich das Netz stabilisiert haben in den ganzen letzten 100 Jahren, kann man sagen. Wenn die Generatoren eine Schwungmasse haben und mal irgendwie vom Netz genommen werden oder irgendwas mit dem Netz passiert, dann drehen die sich aufgrund des Trägheitseffektes ja noch eine ganze Weile weiter. Und wenn man alle Schwungmassen in Deutschland mal zusammengenommen hat, dann war das tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, ein tatsächlich stabilisierender Faktor. Leider gilt jetzt auch der Umkehrschluss, wenn wir klassische Kraftwerke und klassische drehendes Material, drehende Generatoren vom Netz nehmen, dann passiert leider auch das Umgekehrte. Dann haben wir weniger Speichermöglichkeit durch diese physikalischen, mechanischen Trägheitseffekte.
Ja. Genau, also das ist glaube ich, der erste Faktor, der die Komplexität ein bisschen treibt. Der zweite, der mir sofort einfällt, ist natürlich, dass es eine gewisse räumliche Ausdehnung gibt. Also das heißt, natürlich gibt es virtuellen Trade zwischen verschiedenen europäischen Staaten. Der ist aber ja virtuell. Also das ist ja nicht dieses eine Elektron gehört jetzt Deutschland oder Frankreich, sondern das ist ja quasi ein virtueller Verkauf von Stromabgabemengen, ne, die gehandelt werden an der Börse und dementsprechend dann ja zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber eine feste Netzinfrastruktur mit Umspannwerken und Ähnlichem, die logischerweise, und das ist gar nicht so wenig, natürlich auch einem massiven Verlust unterliegen. Also gerade dadurch, ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber der Überlandtransport ist ja auch Wechselstrom. Ne? Wechselstrom hat massive Verlustleistungen. Dementsprechend wird das auf sehr, sehr hohe, also wird auf sehr, sehr hohe Spannung umgespannt. Deswegen Umspannwerk. Ne?
Und deswegen dann, auch nicht anfassen. Ne?
Deswegen besser nicht anfassen. Sehr hohes Potenzial für Verletzung. aber diese Umwandlung in die hohen Spannungen sorgt natürlich dafür, dass die Stromstärke an sich verringert wird und damit natürlich dann auch die Verlustleistung entsprechend geringer wird. Ne, das ist ja eigentlich der primär Grund, warum man das so tut. Gibt ja mittlerweile auch viele Initiativen, ich glaube, wie heißen die, DC Alliance oder sowas, die daran arbeiten, vor allen Dingen auch im Gleichstrom zu verteilen, damit man genau diese Wechselstromverluste, die durch Induktivitäten in den Leitungen passieren, nicht mehr auftreten. Das macht aber natürlich die Notwendigkeit einer entsprechend effizienten und gut ausgebauten Verteilinfrastruktur notwendig, weil je länger die wird oder je schlechter die ausgebaut wird, je schlechter ich bestimmte Bereiche erreichen kann, die aber Energie brauchen, desto schlechter kann ich das Netz ausregeln, ne? Weil ich habe durch Kapazität und Induktivität im Netz habe ich eine Trägheit in meiner Stromverteilung, die einfach im Netz an sich liegt, an den Kabeln, an dem, was verbaut ist. Und dementsprechend brauche ich natürlich einen Netzausbau.
Ja, ich meine, das ist vielleicht auch das, was in der Diskussion immer so ein bisschen unterschätzt wird. Übrigens, wer sich das mal ansehen will, ich war hier mal jetzt gerade eben auf dieser Seite, ich darf den Namen der Seite jetzt nicht sagen, aber wer mal so ein bisschen googelt und unter Webseiten guckt, die Netzfrequenzmessungen anbieten, dann kann man jetzt gerade während wir sprechen beobachten, wie also unsere Netzfrequenz aus diesem exakten 50,000 viele Nullen Hertz ständig rausrutscht und da ständig gegengeregelt wird. Wir sind jetzt gerade wieder in so einem Bereich, da sind das, wenn ich hier so hingucke, 3-4 Promille. Das war aber, während wir gesprochen haben, schon deutlich weniger. Also tatsächlich schwubbelt dieses Netz immer und muss immer vorsichtig gegengeregelt werden. Und das Gegenregeln wird erleichtert, denke ich, wenn wir zwei Effekte haben, die man ja in der klassischen Infrastruktur der Bundesrepublik gesehen hat. Viele dieser berühmten Grundlastkraftwerke, die also immer schön, so wie sich der Laie das vorstellt, so vor sich hin brummen. Und die dann auch vielleicht im Idealfall auch noch in der Nähe großer Verbraucher stehen. Das heißt, man hat jetzt nicht so viele weite, riesige Übertragungswege und wenige große sind nach meinem Verständnis auch einfacher auszuregeln als viele, 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 sehr viele kleine. Und das ist das, wo wir jetzt hinwandern. Wir reden jetzt über viele tausend Einspeisepunkte und früher waren das eben viel weniger. Das heißt, ich habe mir das mal angesehen, also ich bin elektrotechnischer Laie, muss ich sagen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das auf den VDE-Seiten mal, also mit dem Verband der deutschen, heißen die Elektriker, Elektroingenieure?
Ja, ich muss ehrlicherweise, also irgendwie sowas, aber die genaue Bezeichnung kann ich dir gerne raussuchen,
Und ich habe mir das mal angesehen, also wie, sagen wir mal, sich diese Anforderungen verändert haben durch die verschiedenen Einspeisemöglichkeiten. Und ich glaube, da hat es nach meinem laienhaften Vorstellungsvermögen, hat es tatsächlich einen massiven Fortschritt gegeben in den vergangenen 10 Jahren, letztlich auch durch neue Normen, wie diese Geräte ausgestattet sein müssen, um eben genau diese Pendeleffekte zu verringern. Denn wie gesagt, das ist überhaupt keine Kleinigkeit, wenn wir von wenigen sehr großen Elektrizitätserzeugungsanlagen jetzt übergehen auf ganz, ganz, ganz viele sehr kleine. Und das ist tatsächlich, ich glaube, vielleicht ist auch das überhaupt eines so dieser Probleme in der Vorstellungswelt der Bürger. Man liest sehr häufig in den Zeitungen oder Internetmedien, so jeder kann was beitragen. Und das kleine Balkonkraftwerk ist ja eigentlich schon ein Riesenerfolg bei der Energiewende. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein massiver Denkfehler. Denn der einzelne Haushalt guckt jetzt natürlich für sich, aber der funktioniert nur deswegen und deswegen auch mit seinem kleinen Balkonkraftwerk, weil dahinter ein gigantisches Netz ist, das sowohl sehr große Verbraucher wie zum Beispiel die Industrie, und davon gibt es auch wieder Großverbraucher in der Industrie, abstützt, als auch natürlich alle anderen Haushalte um ihn herum. Das heißt, diesen Spaß, sich mit einem Balkonkraftwerk strommäßig zu ernähren, den kann man sich gönnen, weil man das Balkonkraftwerk eigentlich nicht bräuchte, sondern weil der Rest der Infrastruktur das schon am Laufen hält. Das heißt also, dieses obendrauf, das hat jetzt für den einzelnen Menschen einen tollen Effekt, spart er vielleicht sogar ein bisschen Geld. Ob sich das Ganze rechnet, wenn er seine Balkon-PV-Anlage mal amortisationsmäßig wirtschaftlich dagegen rechnet, das muss jeder Mensch selber wissen. Aber wie gesagt, das Spiel kann ich überhaupt nur machen, weil ich es eigentlich nicht bräuchte.
Ja, respektive, es ist etwas, was einfach nicht in dem Maße skaliert. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, ja,
die Probleme alle schon, wenn man die Netzbetreiber fragt, die Probleme skalieren super.
Aber das ist ja das, was genau, man nicht nur will. Die Lösungen nicht. Ne? Also in dem Sinne, ich glaube, das ist halt ein Teil der Problematik, und du hast es eben auch schon mal angesprochen, halt genau diese Grundlastfähigkeiten. Also das heißt, irgendetwas, was halt einfach dauerhaft mal ein Mindestmaß an Versorgung bereitstellt, der immer gefragt wird. Ne? Also ich sag mal, sozusagen das Mindestmaß, was ich pro Tag oder pro Monat, das kommt jetzt auf den Betrachtungszeitraum an, mir einfach mal anschaue, irgendeine Last habe ich immer auf dem Netz. Ne? Und das wird auch nicht weggehen, weil ich immer die meisten Industrieanlagen, also insbesondere chemische Anlagen und so weiter, sind 24 Stunden am Tag im Betrieb, werden ganz, ganz selten mal abgestellt. Also das heißt, diese Grundlast werde ich immer haben und die wird auch nicht verschwinden, dadurch, dass man beispielsweise intelligente Verteilmechanismen einsetzt oder irgendwelche Smart-Meter-Regelungen und sowas. Das gilt zum Teil für Privathaushalte, aber in der Industrie wird das
so. Sie verschwindet vor allem nicht funktionieren. Wenn ich den Begriff verändere, und ich glaube, das ist so der zweite große Denkfehler dieser ganzen Energiedebatte, wenn ich jetzt zu erneuerbaren Energien übergehe und sage, ja, das, was mir noch fehlt, ich drehe im Prinzip die Definition um, ja, das, was mir noch fehlt, das ist dann so die Residuallast. Aber in Wahrheit ändert sich an der Tatsache ja nichts. Das ist einfach, das kann man sich ja ansehen. Man kann den ganzen Stromverbrauch über das Jahr an jedem einzelnen Tag zu jeder einzelnen Stunde ansehen. Über eine Region oder ein Land wie Deutschland, dann wird man sehen, ein gewisser Mindestbetrag wird nie unterschritten. Und das ist nun mal eine Grundlast. Das kann ich jetzt definieren, wie ich will. Aber das ist der Mindestbedarf, den ich das ganze Jahr lang, und zwar 24/7 zu allen Sekunden im Jahr, aufrechterhalten muss. Ja. Dann ist es doch die Grundlast. Auch wenn ich jetzt versuche, einen anderen Begriff dafür einzuführen. Das ändert an der Physik nichts.
Ja. Genau. Das ist halt das Interessante. Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt die Begrifflichkeiten umzuschmeißen, halte ich jetzt eher für kontraproduktiv, aber das ist
also ja. Also wer mag, kann sich das auch mal ansehen. Das ist auf der Seite der Bundesregierung, von der Bundesnetzagentur. Ab und zu gucke ich da mal drauf. Smart, wie das Auto nur mit dem Dora hinten. Also smart, smard.de. Und auf der Seite kann man sich stündlich, ich glaube im Viertelstunden oder im Stundentakt, den Stromerzeugung und den Verbrauch in Deutschland ansehen. Und da sieht man, ein gewisser Mindestbetrag, der ist immer so irgendwie bei 38.000, 40.000 Megawattstunden, der wird nie unterschritten.
Ja. Wie gesagt, es ist phänomenologisch, wäre es auch sehr komisch, wenn es so wäre.
Denn dann würden wir irgendwann mal gar keinen Strom verbrauchen.
Deshalb, genau. Also das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und ich sag mal, jeder, der mal so schon allein durch die eigene Wohnung geht und sagt, weiß ich nicht, ich habe irgendwelche Geräte, die da aufgetrieben werden, Kühlschrank, was, der Henker, was, Tiefkühltruhe, die laufen immer. Ne?
Und ja, interessant, das, genau. Das ist ein guter Punkt. Viel größeres Thema. Ja, interessant ist ja nur das, was zukünftig dazukommt. Also wie viel Elektrizitätsbedarf haben wir denn? Wir möchten ja eigentlich weg von der molekularen Energiewirtschaft, also irgendwas in Gasen, die wir dann verbrennen oder in Kohlen oder, weil das ja dieses bekannte CO2-Problem erzeugt und davon möchten wir weg. Wir möchten also eigentlich elektrifizieren, am besten unsere Wohnung mit, ja, gut, in der Idealvorstellung vielleicht mit Wärmepumpen betreiben und das Automobil fährt nur noch elektrisch. Und die Frage ist jetzt, wo kommt der Strom dafür her? Und dann geht man aus von, also vorsichtige Schätzungen, zwischen dem 1,5- und 2-fachen unseres heutigen Elektrizitätsbedarfs. Das ist nicht wenig. Und wenn wir da bis 2040 hinwollen, dann müssen wir auch bis 2040 nicht nur unsere bestehende Infrastruktur ersetzen, sondern im Grunde das Doppelte nochmal dazu schaffen.
Ja. Ja, und das halt, wie gesagt, höchstwahrscheinlich auch mit, da muss ich jetzt ehrlich sagen, vielleicht kennst du da genauere Zahlen, ne? Aber wie groß dann die Grundlastfähigkeiten sein müssen, um solche Dinge.
Ja, da gab es eine Studie. Die ist letzte Woche letzte oder vorletzte Woche. Also wer Lust hat, kann die mal suchen. Das ist ja unser Kollege, der Daniel Stelter, der einen noch erfolgreicheren Podcast macht als wir beide.
Ja. Ist eigentlich schwer vorstellbar. Man glaubt es kaum.
Ist, also ich sage immer, Ehre wem Ehre gebührt. Und er hat das schön zusammengesucht. Es gibt eine hübsche Seite bei ihm. Das ist, glaube ich, Beyond the Obvious, ne? Ja. Und da hat er vor einiger Zeit, nicht so lange her, eine sehr hübsche Studie veröffentlicht, dass also im, warte, ich such's mal raus, während wir sprechen, aber es ist so in der Spitzenlast ist es eine Zusatzkapazität von, nagel mich fest, waren das 140 Gigawatt, die fehlen in Deutschland. Hm. Jetzt zum Vergleich, die letzten 3 Kernkraftwerke, die wir letztes Jahr vom Netz genommen haben, die hatten zusammen 4,1 Gigawatt. Also das sind schon ganz schöne Zahlen.
Ja, muss man erstmal errichten, sagen wir es mal so.
Und die fehlen, das Interessante an der Rechnung, das muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, die fehlen bei Gegenrechnung aller Einspar- und Speichermöglichkeiten, die es heute schon gibt. Also das war tatsächlich die Best-Case-Rechnung, wenn man also alles anfährt, was wir heute schon haben, also das letzte Pumpspeicherkraftwerk und jede Autobatterie, jedes Elektroauto, das man im Prinzip auch nochmal ans Netz zum Speichern bringen könnte, selbst dann fehlen diese Spitzenzahlen bis 2040. Und das sind sehr, sehr große Zahlen.
Also auch inklusive Kohle.
Und es kostet einen Haufen Kohle. Da kommt ja Kohle jeder Stelle.
Aber die war noch nicht rausgerechnet, ne? Weil ich sag mal, das ist ja das nächste Projekt, was wir noch vor uns haben. Wir wollen ja auch bis 2035, glaube ich, wollen wir aus der Kohle aussteigen. Ist am Ende auch egal, weil wir werden beides nicht schaffen.
Ich glaube, das Thema ist, das hat mittlerweile auch der Letzte, das ist irrational, glaube ich.
Ja. Absolut. Also ich sage mal so, dementsprechend, wenn man sich dieses Konglomerat mal anguckt, kann es halt nicht aufgehen, ne? Und am Ende, und ich glaube, da kommen wir jetzt eigentlich schon mal, ja, kann man das ja mal kulminieren lassen, ne? Das, was wir jetzt alles gesagt haben. Wir haben es vor, als Gesellschaft quasi alles zu elektrifizieren, weil wir es müssen in dem Sinne, ne? Also das ist die universellste Energieform, die man halt im Zweifelsfall auch aus sauberer Energie, wie auch immer die aussieht, und auch in dem Sinne ist es beim Verbraucher auch egal, womit sie erzeugt wurde, ja? Das heißt, wir wollen eigentlich alles elektrifizieren, vom Individualverkehr bis hin zu unserer Industrie und zu unserer Fertigung. Wollen aber gleichzeitig Kraftwerke abschalten, haben keinen Plan, wie wir den Netzausbau bis dahin A finanzieren und B schaffen wollen. Also in meinen Augen beides ungeklärt. Und welche Kraftwerke wir wann, wo, von welchem Geld bauen wollen, auch eher nicht beantwortet.
Ja, bevor jetzt die ersten Anrufer kommen, die ersten Leute sich beschweren, das betrifft auch Dinge, die sonst mindestens virtuell oder theoretisch als mögliche Lösung skizziert werden. Das sind wohlgemerkt alles Konzepte, nämlich wie zum Beispiel die berühmte Sektorenkopplung oder die smarten Netze. Da muss man ganz klar sagen, das sind Zukunftskonzepte, die in der Theorie möglich sind, die aber auch sehr vielen Prämissen und Randbedingungen beruhen, die auch alle extra einzeln geklärt werden müssen. Und da sich ein Land wie Deutschland, da müssen wir realistisch sein, heute schon mit dem Bau eines Bahnhofes oder eines Flughafens relativ schwer tut, dann ist, und das ist wirklich nur ein einzelnes Projekt, das muss man sich ja vorstellen, ja, dann ist dieses Wegschaffen dieser einzelnen Prämissen, die alle addiert, kulminiert, alle aufeinander folgen. Es ist ja nicht so, dass ich habe eins gelöst und dann funktioniert alles, sondern ich muss das erste, das zweite, das dritte, also all diese Summe der Prämissen, die muss ich alle lösen. Und wir leben in einem Land, das zusätzlich sehr viele Hürden für den ursprünglich mal mit dem Umweltschutzgedanken aufgebaut hat, wie zum Beispiel Genehmigungsverfahren, die Menschen heute natürlich umgekehrt auch für Partikularinteressen nutzen. Da wird dann der Grottenolm in den Vordergrund gestellt. In Wahrheit geht es mir um meinen Hinterhof. Da möchte ich dann kein Windrad haben oder irgendwas anderes. Und wenn man sich diese Summe an Schwierigkeiten jetzt nimmt, realistisch, ja, es geht nicht darum zu verhindern, sondern einfach zu sagen, wie sind wir in der Vergangenheit mit Hindernissen umgegangen? Da muss man sagen, sehr, sehr langsam. Und dann ist diese Mischung aus sehr kurzem Zeitplan, ein riesiger Umbau, massiver Wechsel des gesamten grundlegenden Versorgungssystems einer ganzen Volkswirtschaft, da kommt sehr, sehr viel zusammen. Und da ist mir momentan nicht absehbar, wie wir das politisch oder gesellschaftlich schaffen wollen. Da geht es nicht darum zu sagen, wir verbreiten jetzt irgendwie schlechte Laune oder wir möchten uns dem widersetzen, sondern es ist einfach eine realistische Betrachtung. Was können wir schaffen? Und ich glaube nicht viel.
Ja, respektive die andere Frage, die für mich daraus resultiert, ist halt quasi, was kann man tun, damit man vielleicht nicht das schafft, damit man etwas schafft, was dem äquivalent ist. Also es muss ja nicht genau das sein. Das ist für mich jetzt, das ist ja nur ein Konzept, was auf dem Tisch liegt. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten sozusagen. Und die zweite Frage ist natürlich auch, wer kann das ermöglichen? Weil in meinen Augen, also von dem, wie ich es wahrnehme, und du hast eben auch ein paar dieser Gründe auch genannt, ne? Also wenn du es zerfasern lässt und sagst, na ja, wir müssen jetzt halt mal die richtigen Stakeholder finden und dann muss der eine ein bisschen da und der andere ein bisschen da machen. Das wird nie im Leben.
Ja, das reicht
irgendwie
nicht.
Irgendwie zu irgendwas kulminieren.
Ja, also ich habe die Zahlen mal rausgesucht. Ich habe mich eben versprochen. Also es sind bei Nutzung aller Flexibilitäten und Speicher würden uns bis zu diesem Stichtag dann 140, jetzt kommt die Einheit ist wichtig, das sind dann Terawattstunden. Und in der Spitzenlast wären es 120 Gigawatt. Ich glaube, ich habe eben 140 Gigawatt in der Spitze gesagt. Also wir brauchen Kapazitäten und Stromerzeugungs-, also Elektrizitäten, elektrischen Strom, Erzeugungspotenzial in dieser Größenordnung. Und das sind alles gar keine kleinen Zahlen. Also man muss nochmal vielleicht sagen, wenn wir hier von einer Zahl wie 140 Terawattstunden reden, Terawatt ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege, das Tausendfache von einem Gigawatt. Und ein Gigawatt ist ungefähr das Tausendfache von einem Megawatt. Und ein Megawatt ist ungefähr das Tausendfache von einem Kilowatt. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was ungefähr der menschliche Körper abstrahlt, das sind, glaube ich, 600, ne, als Strahlungsleistung. Und
ich kann nur sagen, was ich auf den Watt trete.
So, ja, auch nicht schlecht. Ein guter Punkt. Ja. Was trittst du auf dem Fahrrad? Ja. Bei Monsterlast.
Also, ja, bei Monsterlast, also im Peak,
250.
Geht dann über ein paar Sekunden, über ein paar Sekunden, so, also 750, 800. Und das, was du über eine Dauerlast machen kannst.
Was
also
fährt Jan Ulrich?
250. 460. 460 Watt über eine Stunde.
Eine Stunde lang 460 Watt. Ja, das ist ja schon mal was. Das ist ja immerhin schon mal, glaube ich, ein halber Toaster. Ja. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ein Toaster irgendwie so zwischen 800 und 1200 Watt. Ja. Also ungefähr 1,0 sagen wir ganz grob, ich sage immer, ein Toaster ist ungefähr ein Kilowatt, dass man sich das vorstellen kann. So, und wir reden jetzt nicht von Kilowatt, wir reden nicht von Megawatt, wir reden nicht von Gigawatt, wir reden von Terawattstunden und in der Last von immer noch in der Nähe von ungefähr 100 Gigawatt. So, das kann man jetzt in Toaster umrechnen. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist ja diese Abdeckungsrechnung, um den deutschlandweiten Stromausfall zu vermeiden. Und jetzt hat man ja immer noch als Gegenargument zu sagen, na ja, gut, ich kann das ja auch, es ist ja überhaupt immer so, die Standardlösung gegen Komplexität, ich kann es ja dezentralisieren. Also es muss ja nicht, weil in einem Bereich dass das ein bisschen wackelt, woanders das zusammenbricht. Es ist aber so, man muss dann diese Bereiche, die dann wackeln würden, die also momentan in der Stromversorgung nicht abgedeckt werden könnten, die würden das Netz so stark belasten, die wirft man dann raus. Und das ist ein Effekt, und ich glaube, das wissen auch viele normale Wahlbürgerinnen und Bürger nicht. Das passiert ständig heute. Nur wir sehen es nicht. Das passiert in der Industrie. Da passieren Laster. Ich glaube, da sind Lastabwürfe unter der 3-Minuten-Grenze, denke ich, mittlerweile gang und gäbe. Das passiert also andauernd.
Ja.
Damit eben die Haushalte das nicht merken. Würden die Haushalte es merken, dann wäre, glaube ich, kein Politiker heute seines Lebens froh. Und vielleicht nochmal, um das jetzt in Anlagen nochmal umzurechnen. Erklären wir vielleicht nochmal das Problem von den Infrastrukturen her. Wir werden bei der Umstellung von Grundlasten auf diese Residuallasten plus Erneuerbare wahrscheinlich 2 bis 3 Infrastrukturen brauchen. Die eine Infrastruktur ist die, die wir aus der Zeitung kennen. Das sind eben die Windräder und Solaranlagen, die bei gutem Wetter oder Wind funktionieren. Das ist ja eigentlich auch eine vernünftige Sache. Die haben jetzt nicht so eine Mordsenergiedichte. Da ist Uran halt unschlagbar. Aber der Vorteil ist, die sind ja nun doch sauber. Also man kann ihnen ja alles Mögliche vorwerfen, aber sie machen ja nun mal erstmal kein CO2. Und sind sicherheitstechnisch jetzt auch nicht so unübersehbar kompliziert. Also das wäre der Vorteil der Erneuerbaren. Sie sind, denke ich, auch schön dezentral. Die kann man überall übers Land verteilen. Am besten ist natürlich, man stellt die dahin, wo auch Wind weht. Finde ich an Nordsee eleganter als Bayerischen Wald, aber das ist offenbar auch...
Ja, also am besten stelle ich dahin, wo Wind weht und wo jemand Strom braucht.
Das wäre ideal, das kriegst du nur nicht hin, weil an der Küste kein Mensch Strom braucht. Du musst den Strom, also auch noch, neues Thema, kommen wir auch nochmal mit Infrastrukturen, du musst auch noch transportieren, aber das ist dann nochmal komplizierter. Jetzt bin ich ja nur bei der Erzeugung oder Umwandlung, müsste man ja sagen. Jetzt habe ich also das Land vollgestellt mit erneuerbaren Energien, aber es kommen diese paar Tage im Jahr, und da habe ich die Dunkelflaute. Die war auch prompt diesen Winter wieder da. Es waren, glaube ich, 1 oder 2 Wochen im Januar und nochmal 1 oder 2 Wochen vor der Jahreswende. Also die gibt's tatsächlich, auch wenn man die nicht so gerne in medial erwähnt. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir haben aber immer Strom exportiert, dann ist das ja ungefähr das Argument von jemandem, der sagt, also ich habe einen Herzschrittmacher und der hat das ganze Jahr über toll funktioniert. Nur halt die eine Woche vor Weihnachten nicht. Und das möchte man ja beim Herzschrittmacher nicht. Also das ist so ein klassischer Fall, wo man 24/7 sich freut, wenn der immer da ist. Das heißt, diese Rechnung einfach zu addieren, was habe ich denn im Jahr toll geschafft, die geht eben nicht auf. Das hilft mir nichts. Das dazwischen kann ich nicht speichern. Und wenn mir diese eine Woche, meistens ist sie ja um Weihnachten rum, dunkel und windarm, vielleicht noch regnerisch, ne? Dann habe ich genau diesen Fall. Ja. Und dann muss die Ersatzinfrastruktur einspringen. Und die Frage ist jetzt, wo kriegen wir die her? Jetzt steht ja immer in der Zeitung, ja, steht Speicher. Fairerweise muss man sagen, was für Speicher gibt's. Wir haben ein bisschen Biomasse. Das ist ganz interessant, wenn man mal auf diese smart.de-Seite sieht. Da werden die auch nach Typen von Stromerzeugung abgebildet. Und da sieht man also, Biomasse ist ganz wenig im Verhältnis zu dem, was man braucht. Und dann sagt man, ja, aber die ganzen Elektroautos, ja, das sind eben gar nicht so viele. Das ist vielleicht 1 Million oder sowas. Was haben wir momentan für einen Fahrzeugbestand? Selbst wenn man das jetzt hochrechnet und sagt, wie lange würde das halten, dann kommt man darauf, wenn man alle Speicher Deutschlands zusammenrechnet, dann kommt man auf wenige Minuten. Also deutlich unter, sagen wir mal, 3, 4, 5 Stunden, die man brauchen würde, um so einen Stromausfall eines traditionellen Netzes oder abzufangen oder eine Dunkelflaute zu überbrücken. Die kann ja, wie gesagt, Tage gehen. Dann nützt mir das also nichts, wenn meine Elektroautos dann auch nach einer Stunde oder spätestens vielleicht 4 Stunden alles leer sind. Gucken wir auf die Pumpspeicherkraftwerke. Naja gut, die tut man dahin, wo Mittelgebirge und Berge sind. Da sind die Schweiz und Österreich irgendwie im Vorteil. Die haben mehr. Das ist höher und die haben mehr. Und was passiert beim Pumpspeicherkraftwerk? Man nimmt die Strommenge aus der Zeit, wenn sie überschüssig da ist, pumpt Wasser in höher gelegene Speicher und dann leert man sie aus, wenn man sie wieder braucht. Dann saust das Wasser ins Tal und saust dann an einer Wasserturbine vorbei und die erzeugt dann Strom. Das macht's aber nur einmal, dann ist das Wasser unten und danach passiert nichts mehr. Also auch damit kann man nur so und so viel überbrücken. So, und jetzt kommt man zu der finiten Lösung und schreit jetzt, daher kommt diese Debatte mit der Energiestrategie. Wir brauchen ja dann doch wieder Kraftwerke, die dann einspringen können. Jetzt ist das dummerweise so, die klassischen Braunkohlekraftwerke, die brauchen Aufwärmzeiten. Das sind enorme Temperaturen, also von kalt nach warm, müssen sich die ganzen Materialien vorsichtig aneinander gewöhnen. Da geht in viele Tage ins Land. Also die fährt man nicht auf Knopfdruck hoch und runter. Also Gaskraftwerke. Da geht es ein bisschen schneller. Und da klaffen jetzt die Erwartungen auseinander. Also das Ministerium rechnet mit 25 Gigawatt für Gaskraftwerke, die jetzt am Anfang auch mit Erdgas fahren würden. Später würden die dann mal umgestellt auf Wasserstoff. Da muss man wieder im Kopf haben, Wasserstoff hat auch wieder eine geringere Energiedichte als Methan. Also man merkt schon, das wird
deutlich,
deutlich geringer. Ne? Das heißt, ich bräuchte dann wieder mehr in Stückzahl und in Gigawatt. Und die Alternativrechnung, die jetzt, wie gesagt, vor einem Monat ungefähr neu herausgekommen ist, die geht vom Dreifachen aus. Also bis 2040 bräuchten wir 75 Gigawatt an Gaskraftwerk. Vielleicht als Vorstellung, man kann sich so überlegen, eine große Gasturbine schafft vielleicht ein Gigawatt. Also man bräuchte wirklich in Stückzahl auch 70 bis 80 Stück und die müssten dann 1800 Betriebsstunden im Jahr fahren. Die fahren natürlich nicht immer durch, sondern nur, wenn sie gebraucht werden, stehen aber das ganze Jahr rum. Wie rechnet man das aus, wann man sein Geld zurückkriegt, wenn man dem, der es bauen soll, nicht erklären kann, wenn man dem sagt, guck mal, das Jahr hat fast 9000 Stunden, du kannst das ganze Jahr durchfahren, dann kann der seinen Strompreis berechnen. Wenn man ihm sagt, ja, wir vermuten, es sind 2000 Stunden im Jahr, vielleicht sind es auch nur 1000, das hängt so ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter schlecht ist, kannst du mehr verdienen. Dann sagt er, ja, weißt du was, dann kannst du mich mal gern haben, bau dir die mal selber. Und genau das ist das Problem, niemand mag sie bauen.
Genau, also letzten Endes die ganze Vorrede oder alles, was wir vorher durchexerziert haben, läuft eigentlich auf eine simple Tatsache hinaus. Im Moment, so wie die Gesamtsituation ist, möchte niemand diese Kraftwerke bauen, weil völlig unklar ist, ob das irgendwann mal rentabel wird oder nicht. Also es ist einfach ein wirtschaftliches Problem am Ende. Es gibt keinen Investitionsanreiz.
Genau.
Und damit stehst du dir eigentlich wieder selber auf dem Fuß.
Ja, und man könnte auf die Idee kommen, wir haben den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Es gibt doch den alten Witz, ja, von Leo Tolstoi. Drei Kranzkuchen und ein Kringel. Wer mag, hat es vielleicht mal in der Grundschule gelesen. Da geht der Bauer auf den Markt und kauft sich einen Kranzkuchen. Und danach ist er immer noch hungrig und kauft sich einen zweiten und immer noch hat er Appetit. Und er kauft sich einen dritten. Und da sagt er, jetzt ein kleines bisschen könnte ich ja noch schaffen und kauft sich einen Kringel. Dann isst er den Kringel und sagt, jetzt bin ich satt, hätte ich mal mit dem Kringel angefangen. Und so ist unsere Energiepolitik. Wir haben halt mit dem Abschalten angefangen und haben uns nicht überlegt, wo wir vorher die Infrastruktur herkriegen, um dieses Abschalten zu überbrücken. Und ich glaube, das ist mit ein Problem des Kernenergieausstiegs. Und ich vermute, dass so etwas Ähnliches in dem Papier steht, mit dem du das Gespräch begonnen hast, Björn, dass das Ministerium nicht so gerne wollte, dass das veröffentlicht. Wundern würde es mich nicht.
Ich sage mal so, wir werden es ja höchstwahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten erfahren, was drin steht. Also gehe ich jetzt mal davon aus, wenn diese Entscheidung heute getroffen ist, dass das dann auch irgendwann mal veröffentlicht wird, was denn drin stand. Es ist aber durchaus zu erwarten, dass es so ist, respektive in meinen Augen, und das muss man, glaube ich, nochmal relativ deutlich so aussprechen. Ne? Damals gab es die Debatte, werden diese Kernkraftwerke benötigt oder nicht, wo es Talkshows gab, wo gesagt wurde, ja, das macht ja keinen Unterschied. Und das ist Stand heute ja grob falsch gewesen. Das ist einfach eine Lüge.
Also böse Menschen hätten jetzt Lüge gesagt, hätte ich auch gedacht. Aber ja, da Politiker nicht lügen, sondern die Wahrheit strapazieren, haben sie heute neue Erkenntnisse, die sie zu einer eventuell anderen Einschätzung führen.
Aber meine Herren, was ändert mich meine Meinung? Ne?
Es ist Kölner Karneval und der Vorzeige Kölner. Ja, der ehemalige Bürgermeister.
Ja, dementsprechend, es wird spannend bleiben. Aber vielleicht nochmal, um den Kreis zu schließen. Wir haben jetzt festgestellt, okay, es gibt geringe Investitionsanreize. Was raten wir denn jetzt unserem Wirtschaftsminister als Handlungsoption, damit wir vielleicht doch noch Gaskraftwerke bekommen?
Das ist eine ganz interessante Frage. Also wir haben ja eben beschrieben, dass diese ganze Situation, und wir haben noch gar nicht über die Übertragungsleitung gesprochen. Also Komplexität ist gar kein Ausdruck für das, was wir hier besprechen. Es ist eben eine mordskomplexe Situation. Und ich glaube, vielleicht so allgemeines Beraterblabla, ja. Du löst Komplexität.
Das kommt drauf an. Entschuldigung, ich nicht vergleichen.
Depends, wie der Engländer sagt. It depends. Genau. Also du löst Komplexität ja nicht dadurch mit einem Riesenplan. Und ich glaube, das ist vielleicht der Fundamentaldenkfehler überhaupt, zu sagen, da ist jetzt irgendein Berater der Regierung, welches Unternehmen, welche Institution das jetzt immer sein mag, wer jetzt sagt, ich habe den Riesenplan für dieses komplexe System, der ist schon ein mutiger Mensch. Also das ist das Erste. Wir brauchen viele kleine Einzelschritte. Und das ist letztlich das, was aus meiner Sicht für dieses viel zitierte und oft in den falschen Hals gekommene Wort Technologiefreiheit spricht. Es geht nicht darum, jetzt lobbygewünschte Technologien, was weiß ich, E-Fuels und was da alles durch die Welt geistert, zu fördern oder andere Dinge zu blockieren, von denen man eigentlich denkt, die sind viel besser. Sondern einfach nur dem Fall vorzubeugen, was ist denn, wenn ich einen Denkfehler mache? Und wir haben jetzt gerade eben gesehen, wie viele Denkfehler ganz, ganz schnell passieren. Obwohl das in der Theorie alles super wäre, im Alltag funktioniert es nicht. Und wenn ich jetzt alles auf ein technisches Pferd gesetzt habe und dieses Pferd aus irgendeinem Grund sich auf dem Weg zum Ziel einen Nagel in den Fuß tritt oder sein Hufeisen verliert, dann ist es keine schlechte Idee, viele Pferde im Rennen zu haben. Und ich glaube, das ist mal das allererste. Löse Komplexität durch wirklich viele verschiedene Technologien. Jetzt heißt es im nächsten Argument heißt es immer, ja, wir haben ja keine Zeit mehr. Aber das ist doch auch Quatsch. Gar nicht ins Ziel zu kommen, ist doch genauso unlogisch und dann habe ich doch auch nicht mehr Zeit. Da gibt es einen alten, auch wieder eine, heute ist Tag der Anekdoten, ja. Es gibt eine alte, ich habe ja in Braunschweig studiert und es gibt eine alte Geschichte von Till Eulenspiegel, der ja aus, ich glaube, Quedlinburg oder aus der Ecke kommt. Also irgendwie so Braunschweiger Harzvorland. Und da sitzt der Till Eulenspiegel auf der Straße und es kommt ein Fuhrmann auf ihn zu und fragt ihn, ich müsste mal da in die Stadt zum Markt, der Mann, wie weit ist es denn? Wie lange brauche ich denn? Und der sagt, der Eulenspiegel antwortet ihm, naja, wenn Sie langsam fahren, schaffen Sie es in 4 Stunden. Wenn Sie schnell fahren, brauchen Sie 8. Und der Fuhrmann denkt, das ist ja wohl der größte Idiot, den ich in meinem Leben getroffen habe. Ist doch genau andersrum. Also so ein Trottel. Er hat wahrscheinlich gemeint, ich soll aufs Gas treten. Der treibt also seine Ochsen an wie blöd, fährt in ein Schlachloch, ihm geht das Rad kaputt und irgendwann begegnet ihn auf dem Weg wieder der Eulenspiegel und sagt, na, wie sind Sie schnell oder langsam gefahren? Sagt er, ja, ich bin schnell gefahren. Sagt er, ich habe Ihnen ja gesagt, dann dauert's länger. Also dieses Argument, wir haben keine Zeit, das ist nicht gut. Das ist insgesamt nicht logisch, sondern wenn ich schon keinen Plan habe, erstmal loszurennen, ist ja, glaube ich, völlig unsinnig. Und wenn ich denke, ich habe alles nur auf diesen einen Plan gesetzt, das ist eigentlich auch nicht die Lösung. Also das Zweite ist, glaube ich, viel Zeit. Und vor allem auch Dezentralität.
Also eine Fundamentalannahme, eine Prämisse, die ja von Anfang an da drin steckt, in diesem einen Plan, ist ja, es gibt eine Gruppe von Personen, die exakt weiß zu tun, was zu tun ist, in der richtigen Reihenfolge und hat auch alle Ressourcen, um das umzusetzen.
Ja, bekanntermaßen.
Und all diese Bedingungen sehe ich nicht als erfüllt an. Und das ist genau auch die Problematik. Deswegen komme ich immer wieder da drauf. Wie kann man das jetzt anregen? Was kann man denn jetzt raten? Weil in meinen Augen das Einzige, was du tun kannst, ist ja ein Stimulus zu setzen, der bestimmte Parteien dazu bewegt, bestimmte Dinge zu tun. Ja, also wenn man es mal von außen betrachtet, es wird ja nie im Leben der Staat Deutschland alleine in der Lage sein, all diese infrastrukturellen Maßnahmen zu beplanen, zu finanzieren und auch durchzuführen.
Ich glaube, dass das tatsächlich Leute denken. Also es gibt ja eine bekannte italienische Wirtschaftswissenschaftlerin, deren Fan, denke ich, auch unser Wirtschaftsminister ist und vielen ihrer Thesen folgt. Und also die Frau Mazzucato. Und Mariana Mazzucato publiziert ja auf genau diesem Thema, der Staat ist der bessere Unternehmer. Ich persönlich halte das für ein Riesendenkfehler. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn das letzte Experiment, man hat es ja schon mal gemacht, hat es, glaube ich, 60 oder 70 Jahre mit Erfolg durchgehalten und 1989 ist diesem gesamten System das Geld ausgegangen und der gesamte osteuropäische Raum, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, ist zerbröselt. Und das war Planwirtschaft pur, da war der Staat der Unternehmer, da war die Verteilung staatlich geregelt und nichts davon hat funktioniert. Am Ende ist das System ganz schnell an ihre Grenzen gegangen. Jetzt gibt es natürlich das Gegenargument entlang der Finanzkrise. Ja, der freie Markt kann es auch nicht regeln. Wahrscheinlich stimmen beide Dinge. Die Frage ist, wo ist das Optimum zwischen den beiden? Und jetzt zu sagen, der Staat regelt das alles und unternimmt das alles, dann kann ich nur sagen, staatliche Versuche, da sehe ich keine Indikatoren, dass die irgendwie besser und flotter und eleganter investieren und abwickeln als Privatunternehmer. Und ich will jetzt nicht wieder mit der Elbphilharmonie und dem Stuttgarter Bahnhof und dem Berliner Flughafen anfangen. Und jetzt habe ich genau damit gerade angefangen.
Ja. Gut, aber um es mal runterzubrechen. Ne? Also mir fällt kein einziges Beispiel ein, an dem das gut funktioniert hat.
Also ja, mir fällt ein Beispiel ein. Also tatsächlich der Mondflug. Also ja. Die Dekade
okay. In den 60er Jahren. Mir fällt kein in Deutschland ein.
Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben einen Riesentopf Geld zur Seite gestellt. Der Staat hat sich letztlich ab dem Moment, die NASA selber, kaum noch eingemischt in die eigentliche technologische Entwicklung. Der Staat nicht, sagen wir mal. Ja, also das Büro NASA, die hat natürlich Konzepte verglichen und ist dann im zu einem Moment, als man das eigentlich nicht mehr erwartet hat, mit diesem genialen Drei-Stufen-Konzept rausgekommen. Also raus in die Erdatmosphäre. Entschuldigung, in die Erdumlaufbahn, dann rüber zum Mond, dann auf dem Mond landen und dann das Ganze wieder rückwärts. Nachdem man verschiedene andere Konzepte, ja, die praktisch in der Zeit das auch nicht geschafft hätten, umzusetzen, die waren technisch wahrscheinlich ausgereifter und besser, nur wäre man dann nicht 1969 oder spätestens Anfang der 70er auf dem Mond gelandet. Das war dann schnell allen klar geworden. Und da hat man nicht die Technologie vorher vorgegeben, sondern man hat diese Konzepte, im Gegenteil, das beste Konzept, das schnellste, muss man sagen, hat sich erst in allerletzter Minute eigentlich durchgesetzt. Aber es war eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, in 10 Jahren so ein Mammutprojekt abzuwickeln. Und ich denke, vielleicht das zweite Beispiel, das uns auch noch einfallen könnte, wäre wahrscheinlich das Manhattan Project, also die Entwicklung der Atombombe.
Die haben aber natürlich alle eine Sache gemeinsam.
Ne? Massive Ressourcen.
Massive Ressourcen, dadurch, dass massive Bedrohungslage oder ja. Ein massives Feindbild da war, was ja. Natürlich ja. diese zeitliche Notwendigkeit massiv gestrafft hat. Also ich glaube, eine ähnliche Geschichte gibt es ja zur Entwicklung des Jets in England, dass man halt so unter Druck stand, das zu tun, dass quasi alle Ressourcen zur Verfügung standen, die man irgendwie freimachen konnte. Und aber halt auch, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, die Leute, die es machen mussten, eigentlich freie Hand hatten.
Ja, genau, diese freie Hand, das ist der Schlüssel. Und also um jetzt zu sagen, was wären denn Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Energietransformation der Gesellschaft, würde ich sagen, das sind 4 Stück. Ja, 4 und zwar genau 4. Lustigerweise scheinen die sich auch mit dem zu decken, was man sich gesetzlich vornimmt. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, Sie sagen wir mal aus Sicht eines, ich bin Rechts, also absoluter Juristiklaie, Juraleihe. Ich fasse das jetzt mit meinen einfachen Worten als Techniker zusammen. Ich würde sagen, auf eins der 4 Bausteine ist dieser möglichst geringe, nicht null, möglichst geringer Carbon Footprint. Also wir wollen wenig karbonisieren, wenig Carbon in die Atmosphäre bringen, ob das jetzt in Form von CO2 oder also Kohlenstoff oder CH4, das wir dann in CO2 umsetzen. Wie auch immer das in die Atmosphäre kommt, wir möchten das so wenig wie möglich. Weil wir sagen, das ist dieses Treibhausproblem und das möchte man nicht verschärfen. Möglichst gering heißt aber nicht null. Und wir kennen alle das Pareto-Prinzip, die letzten 10% sind nochmal so teuer wie die ersten 90. Deswegen ist es vielleicht auch nicht dumm zu sagen, Carbon Footprint ist auch nicht alles, versucht doch vielleicht den Rest mit anderen Methoden aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Aber das wäre jetzt mal Baustein 1. Baustein 2, glaube ich, ist Grundversorgung. Die ist gesetzlich ohnehin vorgeschrieben, aber den eben auch Versorgungssicherheit in allen Situationen und allen Regionen. Und das ist gar nicht so, wie wir jetzt besprochen haben, so ein triviales Thema. Der dritte Punkt ist Akzeptanz. Wir brauchen, denke ich, nichts zu tun, was nicht die breite Bevölkerung komplett durchträgt. Und die tickt es dann am besten, wenn sie sagt, für mich selber ist das bezahlbar und für das Unternehmen, in dem ich arbeite. Ich glaube, der allergrößte Teil der deutschen Wahlbevölkerung ist angestellt. Und nicht selbstständig, die würden dann sagen, dass mein Unternehmen dabei noch wirtschaftlich zurechtkommt. Also Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit dieses ganzen Prinzips. Das sind die 4 Faktoren. Möglichst geringer Carbon Footprint, Versorgungssicherheit und Grundversorgung garantiert, Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit und diese allgemeine Akzeptanz. Und wer das verletzt, auch nur wirklich einen dieser Bausteine, glaube ich, der wird es schwer haben.
Definitiv. Also vor allen Dingen der letzte ist in meinen Augen etwas, was zumindest mit der derzeitigen politischen Linie etwas unterschätzt wird, in meinen Augen, weil du halt, man versucht es halt durchzudrücken, mit Biegen und Brechen, ohne sich wirklich nochmal zu fragen, ja, macht das denn jetzt wirklich alles Sinn? Also ja, es gibt wenig Balance und wie gesagt, die Frage, dass oder die Möglichkeit des Scheiterns wird in dem Sinne gar nicht eingeräumt. Also das heißt, das klassische Risikomanagement, was du in jedem auch deutlich kleineren Projekt hast, wird eigentlich nicht wenig bis gar nicht durchgeführt.
Ja, ich glaube, das hat auch einen Grund. Und zwar verwechseln wir, glaube ich, zwei Diskussionen, und in den zwei Diskussionen verwechseln wir auch noch die zwei Pole der Diskussion. Üblicherweise würde man ja eine Transformation beschreiben durch, ich habe ein Ist, das ist das, was ich heute vorfinde, und ein Ziel, das, was ich morgen habe. Und das ist schon schwer genug, die beiden sauber immer zu trennen. Also ein Ziel beschreibe ich immer über Hypothesen. Wenn dies und jenes passiert, dann würde das und das sich verbessern oder verschlechtern. Und das Ist beschreibe ich über Tatsachen. Das ist ganz wichtig, denn das Ziel sind nicht automatisch notwendigerweise Tatsachen, sondern Hypothesen für Zusammenhänge. Ja. Das ist fundamental aus meiner Sicht. Aber das tun wir nicht. In der gesellschaftlichen Diskussion haben wir ganz, ganz häufig etwas, das sieht aus wie eine Ist- und Ziel-Diskussion. Aber in Wahrheit ist es das Aneinanderkreuzen oder Stoßen von Wirklichkeit, also Realität, und Wunsch. Und das ist etwas anderes. Denn Wünsche können ja auch irreal oder nicht erfüllbar sein. Und ich mache mal Beispiele, damit man das versteht. Ja? Also die Wirklichkeit sind Dinge, die es heute gibt. Oder Dinge, von denen ich weiß, ich habe schon mal gezeigt, dass das im Prinzip funktionieren könnte. Oder die in der Erfindungsphase sind. Oder vielleicht sogar einen Schritt weiter, nicht nur im Konzept, sondern sogar in der Pilotierung. Und auch Dinge, von denen ich aber auch heute nicht absehen kann, wann es die geben wird. Und es gibt noch eine schlimmere Gruppe, die gehört auch zur Wirklichkeit. Dinge, die es niemals geben kann. Zum Beispiel ein Perpetuum mobile. Ja, ist in der Geschichte des Universums, es ist statistisch möglich, aber in den letzten 14 Milliarden Jahren relativ selten aufgetaucht. Nicht, dass wir davon wissen. Passiert einfach sehr, sehr selten. Deswegen können wir sagen, weil es so selten ist, gibt es kein Perpetuum mobile. Und Beispiele jetzt für das, wovon wir immer reden, was aber in der Welt der Wünsche ist, sind smarte Energienetze. Als Konzept super, in der Realität faktisch nicht vorhanden. Eine Welt ohne Kernenergie, die gibt es nur in Deutschland. Also überall auf der Welt gibt es Kernenergie. Es wäre, glaube ich, wirklich illusorisch zu sagen, nur weil Deutschland ausgestiegen ist aus der Kernenergie, dürfen die ja machen. Aber das heißt nicht, dass der Rest der Welt mitmacht. Und das kann man sich jetzt wünschen oder nochmal Zahlen vergleichen oder sagen, das ist auf dem absteigenden Ast. De facto gibt es heute eine Welt nicht ohne Spaltungsenergie. Fusion, Kernfusion, ja, würde ich sagen, ja, es ist im Verhältnis, also im Prinzip mal gezeigt, dass das jetzt gehen kann. Aber wir sind weit davon entfernt. Es gibt keinen marktgängigen Kernfusionsreaktor. Also es gehört einfach nicht zu unserer Wirklichkeit. Zu unserer Wirklichkeit gehört, dass es ihn geben kann. Vor vielleicht 10 Jahren hätten wir noch selbst diese Aussage gar nicht treffen können. Wir haben gesagt, ja, in der Theorie. Heute können wir sagen, ja, in der Praxis wird es ihn geben. Aber wir wissen, wir können ihn noch nicht herstellen. Oder Speichermöglichkeiten von erneuerbaren Energien in einem Maßstab, dass man damit eine komplette Volkswirtschaft abfedern kann. Das gibt es per heute nicht. Auch wenn das immer wieder erzählt wird, es ist nicht da. Wir können über die Möglichkeit sprechen. Und Wind- und Solarenergie, die jederzeit in dem Umfang verfügbar sind, wie ich sie momentan brauche, und das immer sichergestellt, wird es vermutlich niemals geben. Irgendwo auf der Welt bläst immer ein Wind und scheint immer die Sonne, aber das ist dann eventuell woanders. Und die Frage ist, kriege ich diese Energie dann zu mir rüber? Und an meinem Platz, wo ich jetzt gerade bin, kann ich garantieren, dass es das die letzten Jahre nicht durchgängig gegeben hätte, 24/7, 365 Tage. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt am Ende, das ist für mich einer der elementaren überhaupt, und das betrifft auch dieses ganze Degrowth-Thema. Wir müssen in unseren Ansprüchen runter und der Mensch muss eigentlich besser werden und eigentlich darf er auch keine Kriege mehr führen und eigentlich müsste er sich auch nachhaltig in der Welt benehmen, was immer das bedeutet. Also Länder und Menschen, die sich nach dieser Vorstellung optimal verhalten, ich glaube nicht, dass es die in den letzten 15.000 Jahren in der Menschheitsgeschichte in größeren Mengen gegeben hat. Und da würde ich sagen, das gibt es wahrscheinlich nie. Das lässt unsere Hirnstruktur einfach gar nicht zu. Also auch diese ganzen Erziehungsmaßnahmen von Menschen oder Gesellschaften, das sind alles Wünsche.
Ich glaube, also das Verhalten ist noch das eine. In meinen Augen wird aber auch da ein fundamentaler Fehlschluss gemacht, nämlich dass ja der Verzicht immer besser ist. Dass das ja quasi die humanere, die bessere, die die moralisch überlegene Entscheidung ist. Das ist ja die auch ein bisschen die Theorie, die dahinter steht. Oder
ja, das sind vor allem zwei verschiedene Kategorien. Ja, moralisch ist das eine, technisch oder Verhalten ist ein völlig anderes.
Ich will auf einen ganz anderen Punkt hinaus, aber die Sache ist halt, die Dinge, die quasi nicht in diese klassische Degrowth-Strategie passen würde. Dünger, Pflanzenschutzmittel,
Gene-Editing,
Wirkstoffe, also you name it, ja. Das ist quasi das, was eigentlich das Humanste der Welt geschaffen hat, nämlich dass Leute weniger leiden müssen und es den Leuten besser geht, sie länger leben und gesünder leben und schmerzfreier leben.
Ja,
wir können heute
ja fast alle 8 Milliarden ernähren. Ja. Alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt, das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben, dass die allermeisten keinen Hunger mehr leiden.
Und das ist ein Punkt, der mir in der Diskussion deutlich zu kurz kommt, dass all diese Dinge hinten runterfallen würden, sobald du sagen würdest, ich verzichte auf eine moderne Industrie und ich verzichte auf Innovation und ich verzichte auf menschlichen Fortschritt, was es am Ende halt auch wäre.
Ja, das würde das ja bedeuten, dass du das Todesurteil über ungefähr 7 von 8 Milliarden Menschen sprichst. Denn die würden dabei über die Wupper gehen.
Ja.
Ja, absolut. Ich meine, selbst wenn man die Kategorie Moral, Verhalten, Menschlichkeit, Humanität mal ausblendet, dann würde ich sagen, auch in unserer gesamten Anlage evolutionär, wie Menschen sind, es ist, glaube ich, auch eine Legende, dass wir irgendwie von unserem Großhirn gesteuert sind. Natürlich treffen wir vordergründig rationale Entscheidungen, aber wenn wir uns evolutionär ansehen, dass dieser frontale Kortex, dieses Basalgehirn meinetwegen noch, ja, mit dem wir Säugetiere halbwegs vernünftig denken und wir Menschen uns dann auch noch so wahrscheinlich teilweise sogar auf hohem Niveau wissenschaftlich und kulturell artikulieren, das ist ja nicht sehr alt. Das ist in der Evolutionsgeschichte vielleicht ein paar hunderttausend Jahre alt. Und dieses Kleinhirn, das sagt, du, ich möchte mich fortpflanzen, ich möchte schlafen, ich möchte fressen. Essen heißt das dann bei kulturell etwas höher stehenden Lebewesen. Ja, also ich möchte die simpelsten Grundbedürfnisse von Leben überhaupt mal erfüllen. Ich möchte es warm haben und vielleicht sogar trocken. Bin ich ja schon Weltmeister. Ja, das ist 200 Millionen Jahre alt. Ja. Und da kann man sich mal überlegen, welche Triebe und welche Hormone gegenüber wem die Oberhand behalten. Und dann zu sagen, der Mensch muss sich mal optimal verhalten, er muss jetzt mal weg von dieser Gier. Nein, das wird er, denke ich, nicht tun. Er hat es die letzten, wie gesagt, 15 bis 100.000 Jahre auch nicht getan. Warum soll er heute?
Ich sage es mal sehr unhöflich. Ich glaube, diese Forderung kannst du nur stellen, wenn du selber all diese Grundbedürfnisse erfüllt hast. Also,
von der Spitze der Maslow-Pyramide lässt sich's gut runtergucken.
Ja. Genau. Also das ist in meinen Augen, das ist in meinen Augen halt der fatale Trugschluss. Ne? Also das ist halt am Ende in meinen Augen steckt in diesen Aussagen die Annahme, es geht ja mehr oder weniger allen so gut wie uns. Also Verzicht heißt bei den meisten, ja, die anderen sollen verzichten und bei mir bleibt es genauso wie vorher. Ja,
ich finde immer gut, wenn das Fliegen verboten wird. Ich fliege unheimlich ungern, deswegen bin ich für Flugverbote. Finde ich total gut.
Nicht. Ich fliege mich sehr gerne.
Also ich fahre jetzt auch gerne Fahrrad, deswegen bin ich nicht für Fahrradverbot.
Ja, ich auch, aber deswegen finde ich Fahrräder auch super. Die sollten noch ein bisschen mehr gefördert werden. Also da muss ich generell sagen, ich habe heute übrigens einen schönen Kommentar gelesen und ich immer, das leitet uns auch schön ans Ende der Folge, um nochmal einen kleinen Schwank aus dem Privatleben zu erzählen. Ich sah heute einen schönen Beitrag, wo drin stand, die Anzahl der Fahrräder, die ich besitze, ist verschwindend gering gegenüber der Anzahl der Fahrräder, die ich nicht besitze.
Das ist, in
das ist wirklich was.
Immer zu, da, die alte, Björn, die alte Frage, wie viele Fahrräder hast du? Zu wenig.
Genau. Das ist das ist auch eine Naturkonstante. Also die benötigte Anzahl der Fahrräder ist immer N plus 1. Das
und
kann
das
man so feststellen.
Ja, auch was von vollständiger Induktion, ne? So ganz am Ende unseres kleinen Gesprächs.
Ja. Wie soll man es sagen? Unsere Behandlung sämtlicher politischen Handlungsfelder hat etwas darunter gelitten, dass wir jetzt nur eins abgehandelt haben. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder eine gute Stunde miteinander verbracht.
Wir sind der Komplexität wirklich nur, das ist ja dieses Schändliche dabei, ja, dieser Eisbergkomplexität, der da irgendwie an der Wasseroberfläche schwimmt. Wir haben jetzt, glaube ich, ein Elftel von ihm gesehen, wenn das hochkommt überhaupt. Also das unter Wasser ist, geht's halt noch ewig weiter.
Ja, das ist leider korrekt. Das ist halt das Schöne, aber auch an Technik, man kann immer noch ein bisschen tiefer. Also wenn einem das nicht reicht, dass Strom fließt, kann man sich auch mal angucken, wie die Elektronen sich in den Löchern bewegen, zum Beispiel. Wenn man Spaß dran hat. Ja. Wir bedanken uns wieder bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, haben erneut keine Geschenke. Ich habe auch keine Anfragen für Geschenke gekriegt letztes Mal. Also insofern vielleicht diesmal, aber wir haben keine.
Und nein, wir verschenken keine Fahrräder. Schminkt euch das ab.
Nein.
Wir brauchen die alle selbst.
Ja, aber wenn noch jemand Fahrräder zu verschenken hat, wären wir hier. Also das wäre eine Möglichkeit, bevorzugt, also ich persönlich bevorzugt topmoderne Carbonräder.
Für Markus, mich haben wir das gerne, alte durch Stahl und Alu, ja.
Genau, ja, so ein Stahlschwein. Also da werden wir uns auch einig. Also
kann man sagen, da unterscheiden wir uns auch nie.
Nein. Da haben wir ganz andere Geschmäcker, aber wir haben dennoch einen gesunden Respekt für die Schönheit der jeweils anderen Anschaffung.
So möchte ich das. In der Tat. Und für die Stärke des wohlgefüllten Geldbeutels.
Oh, das andere. Ja. In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Dankeschön. Tschüss.